Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir reden wieder über die Geschehnisse der Anime-Welt der letzten Woche. Und heute ist 1. August, wenn ich weit genug in die Zukunft rechnen kann. Ja, das heißt, es gibt auch eine Monatsvorschau, was alles im August wieder fleißig rauskommt, was ihr euch in die Regale stellen könnt.
Oh Mann, ey.
Aber ja, wir fangen natürlich wie immer mit News an. Wir haben diesmal nichts aus Deutschland. Wir haben auch gar nicht so viele neue Ankündigungen. Wir haben ein paar Updates und wir können natürlich immer noch Demon Slayer wird wahrscheinlich ein paar Podcasts hier dann vorkommen, wenn es jede Woche einen neuen Rekord bricht.
Ist abzusehen.
Ja, aber dazu gleich erstmal noch die paar Neuankündigungen, die wir haben. Eine Sache, die habe ich letzte Woche einfach irgendwie übersehen. Da hätten wir letzte Woche schon drüber sprechen können, aber wir können es jetzt noch nachholen. Es wurde ein neuer Anime zu Cyborg 009 angekündigt. Schon relativ alter Manga mittlerweile, 1964 angefangen und hat auch schon zahlreiche Anime-Umsetzungen gesehen, die früheste auch bereits in den 60ern. Und soll jetzt dann zum 61. Jubiläum einen neuen Anime mit dem Untertitel Nemesis bekommen.
Das ist eine schöne Marke, die immer wieder mal auftaucht. Keine so eine Riesenmarke wie die Dauerbrenner, ne? Kein Doraemon oder sowas, aber es ist groß genug.
Ja, man sieht es immer mal regelmäßig. So zwischen alle 10 bis 20 Jahre kommt mal was Neues.
Mhm.
So, das letzte, was jetzt waren die Call of Justice-Filme in 2016.
Yes, yes.
Und so CGI-Filme, die waren nett. Mal sehen, was sie diesmal machen. Würde ich ja wahrscheinlich wieder alles auf anfangen, weil das irgendwie alle von den Adaptionen noch machen.
Weißt du, ich mag aber lieber Handgezeichnetes, was das angeht. Das ist charmantes, altes Design.
Ja, wird man dann sehen. Haben wir noch keine großen Infos jetzt dazu, wie das dann auch aussehen wird, welches Studio oder so das macht. Das ist jetzt alles noch nicht bekannt gegeben worden. Einfach nur die Ankündigung, dass da was kommen wird.
Okay.
Was Ähnliches haben wir bei Lollipop Chainsaw. Und das ist eine News. Das ist wirklich unglaublich. Es ist ja jetzt, ich glaube, vor ein paar Jahren ist es ja passiert, dass eine taiwanesische Firma sich die Markenrechte gekauft hat an Lollipop Chainsaw. In Zusammenarbeit mit einer japanischen Firma haben die das beides von Kadokawa abgekauft. Die ursprünglichen Besitzer waren zusammen mit Warner Brothers. Und da war das Original, wer das nicht kennt, ist ein Spiel aus 2012, kam das, glaube ich, raus, so um den Zeitraum.
Ja, ich glaube.
Von Grasshopper, also das Studio von Suda 51. Und war auch eine Zusammenarbeit mit James Gunn, dem Regisseur von den Guardians-Filmen jetzt zum Beispiel. Oder auch James Gunn war jetzt Superman, glaube ich, ne, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das war der allerneueste Superman.
Genau. Jo. Und das war dann halt eine interessante Zusammenarbeit zwischen James Gunn und eben Grasshopper, beides auch, die so in Richtung Humor und Style eigentlich ziemlich kompatibel sind. Und deswegen hat das auch eine gewisse Fangemeinde gewonnen, das Spiel. Es ist jetzt kein Überflieger oder so, aber das hat einen Charme.
Ja, herrlich dämlichen Charme.
Hat jetzt halt einen Remake letztes Jahr bekommen, was fein war. Es hat extreme Audioprobleme, soweit ich das gehört habe. Aber die meisten Die-Hard-Fans vom Original haben es okay wahrgenommen. Jetzt hat diese taiwanesische Firma Nada Holdings angekündigt, ein neues Spiel und ein Anime aus dem Franchise rausholen zu wollen. Und in der gleichen Ankündigung, die sich übrigens sehr krass AI-generated gelesen hatte, steht drin, dass exzessive kreative Restriktionen im Namen von DEI nicht dem Projekt unterleiden werden.
Toll, also oh Gott. Wer ist bei euch in der Öffentlichkeitsabteilung? Ja? Ich meine, wenn ihr gleich hier politischen Kulturkampf als eure Werbemangel, also weißt du, wenn jemand sowas macht, dann will er Aufmerksamkeit. Ja. Und dann erweckt er den Eindruck, als hätten sie nicht wirklich viel Stolz und ja, Erwartungen an ihre Sachen, ne? Und denken, sie können damit nicht durchhalten und müssen stattdessen die Werbetrommel machen. Ich meine, viele Leute machen das. Disney macht das. Die Großen machen das, die Kleinen machen das. Es ist immer so ein Anzeichen für, oh, wir trauen uns es nicht zu sonst.
Ja, ich weiß auch nicht, also es ist halt auch einfach, es ist wirklich einfach nur so eine Phrase, um zu sagen, um die rechten Guna abzuholen im Prinzip.
Ja.
mehr ist es halt auch nicht, weil diese Leute, die das dann brüllen irgendwie, dass DEI Videospiele ruiniert oder was weiß ich, verstehen überhaupt nicht, was das überhaupt ist. Und das ist hier irgendwie wirklich so ein Anzeichen von, das ist eine Marke, die in gewisser Weise schon an Guna sozusagen gerichtet war im Original, und jetzt haben eben jene Guna, nachdem sie politisch radikalisiert worden sind, sich selbst die Markenrechte daran geholt und versuchen das auch an ihre Gleichgesinnten zu vermarkten. So fühlt sich das an.
Was irgendwie dämlich ist, weil das ist so eine, die ist so platt, die Serie, dieses Lollipop Chainsaw. Da könntest du zum Spaß ein Crossover machen mit Pantheon Stocking und es würde voll passen. Aber nee, jetzt habe ich keinerlei Erwartungen mehr an den
Museum. Ja, ich auch nicht. Also, ich hätte es halt schon interessant gefunden. Vielleicht hätte man auch einen interessanten Anime zu machen können, gerade wenn man irgendwie Original Creator oder so davon hätte mit ranbekommen können, in James Gunn oder in Goichi Suda, aber die waren ja auch beide schon nicht involviert in dem Remake. Und von daher, jetzt ist mein Interesse sowieso komplett gestorben.
Na jo.
Ja. Dann haben wir noch was aus Korea. Ein Webtoon, der einen CGI-Anime-Film bekommen soll. Und zwar Tiger Brother. Oh. Ist 2015 ursprünglich gestartet auf Naver Webtoon, und es geht um einen Tiger und einen Kampfmeister, die gemeinsam ein kleines Kind beschützen, weil ein großer Halbmensch, Halbbiestwesen dieses Kind irgendwie nutzen will, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das Kind ist anscheinend irgendeine Form von wie nennt man das nochmal?
So Heiliger?
Nein, ich meine gerade, wenn das ein Objekt wäre in einem Film, so ein MacGuffin.
Ach so.
Mehr weiß ich dazu, aber auch noch nicht. Ist auch überhaupt das erste Mal, dass ich von diesem Webtoon höre. Ich bin da ja nicht so drin.
Hört sich aber auf jeden Fall nach Kung-Fu-Fantasy an.
Ja, kann gut sein, vielleicht. Also es wäre lustig dann zu sehen, wenn der Tiger, den man auf dem Cover sieht, auch irgendwelche Kung-Fu-Moves macht. Ist nichts unmöglich, haben wir schon in Kung-Fu-Panda gesehen. und ja, das koreanische Studio Locust Animation Studios soll die Animation machen, beziehungsweise sind aktuell schon dabei. Es befindet sich in der finalen Produktionsphase. Und dann werden wir das nächstes Jahr, zumindest die Koreaner werden das dann nächstes Jahr zu Gesicht bekommen. Ja. Dann hat Aniplex-Sony, beziehungsweise beides das gleiche, angekündigt, dass sie einen neuen Anime rausbringen werden. Im Oktober ein Original Anime namens Zephys, The Sound of Heroes. Es ist ein Idol/Hero-Anime, nennen sie es, weil es geht um, beziehungsweise ein Musik/Hero-Anime. Es geht um eine Band, die gleichzeitig Superhelden sind. Und ja, das Ganze wird gestemmt von Fumiaki Maruto. Das ist der Autor von Saikano, How to Raise a Boring Girlfriend. Und die Character Designs kommen von Hidari, das ist der Character Designer von Fractail, was also auch ein Anime gewesen war von A1 Pictures. Oder Sasami-san at Ganbaranai. Das war ein weirdes Ding, wo Chef eine Anime zugemacht hatte. Oder auch Roommate und Phantom in the Twilight. Das sind alles Sachen, wo ich dann, als ich die Character Designs hier von Sifis gesehen hatte, ein bisschen überrascht war, weil die ganzen anderen Sachen kommen, die Character Designs alle ein bisschen konservativer vor.
Ja, die sind ausgefallen.
Yes. Während die Character Designs von Sifis sehr bunt und ausgefallen und tricky sind. Und mir gefallen die total. Ich mag total, wie die Figuren aussehen.
Ja, da ist kleine subtile Sachen drin. Einmal, da man sieht, da sie haben auch Uniformen. Ne? Da ist in der Reflexion der Pfütze, wo sie drin stehen, sieht man ihre Uniformen drin, ihre normalen Klamotten. Ich schätze mal,
das sind dann ihre Superheldenuniformen oder andersrum. Eins von beidem.
Wer weiß. Auf jeden Fall, ihre normalen Klamotten sind schon so sehr auf Mode getrimmt, also fast, also nicht wirklich alltagsmäßig tauglich mit ihren Frisuren und Klamotten. Mhm. Die sehen eher aus, als wären das irgendwelche VTuber-Modelle. Also da, stimmt, da haben sie sich wirklich um Einigkeit gekümmert. Aber dafür haben sie ihnen im Trailer so ein kleines bisschen angedeutet, dass die alle die Sentai-Farben haben, ne? Grün, rot, blau, schwarz, pink, ne? Also ja, wahrscheinlich wird das so eine ganze Menge Mischung aus Idol und Superhelden und japanisch sein.
Ja, ja. Die scheinen ihre Kraft auch daraus zu gewinnen, aus Konzerten und wenn die Leute halt cheeren und so weiter. Was schon sehr nach modernem Makros klingt auch. Mhm. Also, ja, bin ich mal gespannt drauf. Wir haben jetzt halt noch nicht verraten, bei welchem Studio das dann gemacht wird. Ob das jetzt A1 Pictures oder Cloverworks machen oder ein ganz anderes Studio das macht. Aber ich finde die Designs auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und im Oktober sehen wir es dann auch bereits.
Jo.
Jo. Jetzt kommen wir zu den Updates. Und wie gesagt, Demon Slayer. Kino. Wir haben beim letzten Mal schon über ein paar Rekorde gesprochen, die der erste Infinity Castle Film geknackt hat. Jetzt ist es auch der schnellste Film, der die 10 Milliarden Yen in Japan erreicht hat, innerhalb von 8 Tagen im Kino. Hat es bereits 10 Milliarden Yen eingenommen und ist nach jetzt 10 Tagen mittlerweile fast bei 13.
Gott.
Mich würde es in dem Punkt nicht wundern, wenn es dann auch Mugen Trains letzten Rekord, der letzten 2 Rekorde, die er jetzt noch hat, dann halt haben sollte. Zum einen ist Mugen Train der Film, der am schnellsten zum erfolgreichsten Film aller Zeiten geworden ist. Nach 73 Tagen hat er 40 Milliarden Yen gemacht und ist damit aktuell auch der generell erfolgreichste Film an den japanischen Kinokassen.
Jo.
Und das halt auch, wie gesagt, auf die kürzeste Dauer. Und mich würde es nicht wundern, wenn Infinity Castle das, wenn das so weitergeht, beides halt überholt.
Ich meine, möglich ist es, ne? Aber es ist nicht abzusehen, ob ihm dann zwischendurch die Luft ausgeht. Ich glaube es zwar nicht, aber es ist ja möglich, dass es in die Nähe von Mugen Train kommt und dann nicht drüber. Ne? Es kann immer noch passieren.
Mal sehen, ja.
Bisher sieht es nicht danach aus.
Aktuell sieht es nicht danach aus, nee. Das ist unglaublich. Meine Güte. Frag mich, ob im japanischen Kino überhaupt noch irgendein anderer Film gerade läuft, weil man muss ja die Seele freimachen für Demon Slayer, damit das alle gucken können. Ah ja.
Da gibt's die Demon Slayer Hour. Da läuft nur Demon Slayer in jedem einzelnen Kinosaal.
In jedem Saal. Ja. Was wir noch haben, ist ein neuer Trailer zu Little Miss Vampire Can Suck Right, der mit der Premiere, dem Premierdatum dazu kommt, im Oktober. In der Oktobersaison läuft dann diese kleine putzige Rom-Com über die Vampirin, die sehr schlecht darin ist, Blut zu saugen. Ich finde nach wie vor, das sieht unglaublich putzig aus, gerade wenn sie in ihrer Chibi-Form ist. Die sieht so Die sieht so nach einer Menace aus, diese Protagonistin. Das mag ich total.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das, weißt du, wenn du versuchst, mit Gewalt so einen maskottchenartigen Charakter durchzubringen, dann funktioniert das nicht immer. Aber ich habe hier das Gefühl, dass das schon gute Chancen hat.
Ja, ja. Das, wie gesagt, im Oktober kommt das dann. Dann haben wir den ersten Trailer zu Vandance, der Hip-Hop-Manga, jetzt Anime. Und der verrät auch, dass zahlreiche KünstlerInnen daran auch beteiligt sind. Also über 25 KünstlerInnen, die über 30 lizenzierte Lieder beisteuern.
Wow.
Ich möchte mal kurz, dass du ein bisschen runterscrollst. In dem Anime Network Artikel ist The Music Artist Participating in the Anime Art. Ne? Da steht eine Liste von allen KünstlerInnen, die dabei sind. Und jetzt geh die mal mit deinen Augen durch und sag mir, wer dir da auffällt. Es gibt einen Namen, der sticht ein bisschen heraus.
Du, ich glaube, meine Augen sind gerade nicht ganz funktionabel. Hilf mir mal.
Scatman John?
Wie? Bababababab. Hä, das kann doch gar nicht sein. Wie? Okay, ja, sie haben, wenn sie einen von seinen alten Dingern genommen haben, weil der Scatman John ist ja nicht mehr im Leben, oder?
Ja! Ich weiß auch nicht. Ich habe mir so diese Liste angeguckt, ich dachte mir, wow, das sind eine Menge Leute und dann so, was? Also, ich finde das, also ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was für von Scatman John dann in der Serie auf einmal läuft.
Ich meine, so lange ist dieser Anime nicht in Produktion gewesen, ja, dass Scatman John noch aktiv was dazu beigetragen hatte. Der ist leider ja 99 verstorben. Und ja, okay, da haben sie irgendeiner seiner Lieder rausgenommen. Vielleicht sein bekanntestes, schätze ich mal.
Ja, bin ich mal gespannt, das dann in einem Anime zu sehen. Das wird, glaube ich, auch sehr lustig einfach. Aber ja. Also unglaublich viele lizenzierte Lieder, unglaublich viele KünstlerInnen, die hier dran beteiligt sind. Viele von denen sind auch eingeladen worden, das Motion Capture für die jeweiligen Tänze der Lieder aufzunehmen. Und ja, das sieht man jetzt halt auch in dem Trailer, dass die Tänze nicht gezeichnet sind, sondern sind halt CGI und sind gemotion captured. Ich finde, das sieht aber wirklich gut aus tatsächlich.
Ja, es ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns jetzt zeigen, wie die Tänze aussehen. Sie zeigen uns nur ganz wenig, ja, nur ein paar Sekunden, aber trotzdem.
Ja, wir haben vorher generell, also es ist der erste Trailer, den wir jetzt auch tatsächlich zur Serie bekommen. Und ja, ich bin nach wie vor extrem darauf gespannt. Ich finde die Ästhetik einfach davon toll. Ich finde das Charakterdesign von der Protagonistin total toll. Und ja, für sowas Hippes, Modernes bin ich auch total zu haben. Ganzen Lieder und das alles da drin zu sehen und zu hören und die Tänze. Das ist auch schon krass, also das wird nicht günstig gewesen sein, denke ich jetzt mal, die ganzen Lieder zu lizenzieren und die KünstlerInnen dann noch anzuheuern, dass sie auch tatsächlich dansen.
Also ich kann mir aber auch schon ein bisschen vorstellen, dass sie die ködern konnten mit der Aussage, ja, sowas hat man im Anime noch nie gemacht, was auch stimmen würde. Und generell, ich weiß nicht, wie viele Filme oder sonstige Medien und Serien gibt, in denen Hip-Hop-Tanzen groß drin ist. Ich bin da ein bisschen raus. Ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Serien über irgendwelche Musikakademien und Sänger und sonstigen Kram und so.
Und dieses könnte im Live-Action-Bereich durchaus ein bisschen vertretener sein in Japan. Das, bei den Dramas, da bin ich jetzt nicht so drin. Im Anime fällt mir da jetzt auf jeden Fall nichts ein.
Ja.
Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Im Oktober kommt One Dance dann endlich. Wird auf Disney Plus leider streamen. Das heißt, es wird sehr untergehen. Aber ich bin da. Dann, auf der San Diego Comic Con hat Bandai Namco ein Gundam-Panel gehalten. Und dort gab es die Nachricht, dass es eine Compilation quasi geben wird zu Order Hunt. Einblattet Orphans Order Hunt. Das war ein Spin-off, was Bandai Namco über eine eigene App veröffentlicht hatte. das waren dann so ganz kurze Episoden, glaube ich, auch immer nur so 2-3 Minuten lang, die über einen langen Zeitraum quasi veröffentlicht worden sind. Und jetzt soll das nochmal in einer Special Edition als Film zusammenkommen mit dem Untertitel Path of the Little Challenger. Spielt zwischen der ersten und zweiten Staffel, wird ab 31. Oktober in den japanischen Kinos laufen. Und es ist auch für zumindest Nordamerika aktuell auch schon ein Kinotermin geplant. Ob wir den dann auch im Westen bekommen, weiß ich immer nicht. Ich meine, wir haben auch Beginning bekommen und wir haben auch Kokorodon's Island bekommen. Das wäre ganz cool, ja, wenn ich das auch sehen könnte.
Aber so ein App-Anime, so ein exklusives Ding, es erinnert mich wirklich an die Vergangenheit, an PlayStation Networks exklusiven Anime, den sie da gemacht haben, den Xamt.
Genau, ja, Xamt, ja.
Schräge Sache. Dass sie jetzt immer auch sowas nebenbei mal ab und zu probieren. Okay, wenigstens ist es keine 2-Kur-Fernsehserie. Das fand ich schon ein bisschen heftig. 26 Folgen. Ja. Einfach so mal nur auf PlayStation Network.
Ja, genau. Und hier ist es dann auch gut, dass dann sowas nicht einfach im Nichts verschwindet, weil die App gibt es auch schon nicht mehr. Schon eingestellt worden Anfang 2024.
Meine Güte, die Apps.
Das heißt, das hätte man jetzt auf legale Art und Weise die Serie auch eine lange Zeit nicht sehen können. Und jetzt kommt sie halt zumindest als Kinofilm zurück.
Gut, gut.
Ja, dann haben wir einen neuen Trailer zu Koalas Diary. Und der sagt, dass die Serie im Oktober beginnt auszustrahlen. Und zwar auf dem offiziellen YouTube-Account zu der Serie. Findet man auch ganz einfach, wenn man Koalas Diary eingibt auf YouTube. Und wird halt eine kleine putzige Webserie über einen Koala, der ja Alltag erlebt.
Ja, ich meine, die geilste Szene in dem Trailer ist, wo er die Reste aus der Mayonnaise-Dose rausholen will. Und das sieht man von vornherein, was da passiert. Das kann nicht gut gehen.
Ja, aber es hat eine schöne Bilderbuchoptik. Also, mir gefällt's. Ganz putzig. Wird wahrscheinlich auch nur so 2-3 Minuten lange Episoden sein, denke ich mal.
Jo.
Ich wüsste nicht mal, ob da jetzt tatsächlich auch Voice-Over dann drin ist. Das sieht mir nach der Sorte Anime aus, die vielleicht auch komplett ohne Worte auskommt.
Ja, könnten sie.
Jo. Dann haben wir einen Trailer zu Reincarnated as a Dragon Hatchling. Und der verrät uns, 2026 soll das rauskommen, wird bei den Studios Ja, Crew und Felix Film gemacht, die in der Vergangenheit auch schon zusammen The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan gemacht haben. Und unter der Regie von Yuta Takamura, Chief Director für JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Zusammen mit Tatsuhiko Urahata mit Nobuyoshi Arai, Entschuldigung, hat auch einzelne Episoden von Duel Masters, sehe ich hier gerade, Regie geführt, oder Kakegurui. Ja.
Ja.
Guckt man sich den Trailer an, es sieht wirklich aus, als wäre Digimon in ein Isekai gelandet.
Ja, wirklich, das Ding ist auf Maskottchen-Design getrimmt, aber pervers. Also, muss mir erzählen, dass es ein Drache sein soll. Das hätte ich nicht unbedingt erkannt auf den ersten Blick.
Es sieht nicht unbedingt aus wie ein Drache, ja. Aber es sieht fein aus, so der Trailer. Ja. Also, habe ich jetzt keine großen Probleme mit. So, das große CGI-Monster am Ende sticht hier wieder ein bisschen raus. Aber ansonsten ist auch alles, was passiert, fein gezeichnet und animiert.
Sieht entspannt aus. Nicht wie bei anderen Isekais, wo du als Spinne wiedergeboren wirst und erstmal jahrelang ums Überleben kämpfst.
Ja, er hat halt den Vorteil, dass er putzig ist.
Jo.
Dann haben wir einen neuen Trailer oder auch den ersten Trailer zu Playing Death Games to Put Food on the Table. Und als ich da eben reingeguckt habe, ich bin so erst so ein bisschen durchgeskippt, weil ich dachte, oh, das werden jetzt alles so vielleicht einfach irgendwelche Shots extra für den Trailer sein oder so, irgendwelche Bildchen oder so. Und dann sehe ich aber, nein, da bewegt sich eine Figur tatsächlich drin. Das sieht aus, als wäre das richtige Ding für ein Anime. Und dann sehe ich, wie interessant die Figuren gezeichnet sind. Und dann scroll ich runter und sehe, was, Studio Dean?
Ja, ne? Also das Team ist der Wichtige. Und es, das Team hat hier echt einiges geliefert. Das sieht nicht unbedingt einzigartig aus, aber es ist nicht Standard.
Ja, also es gefällt mir total, wie das aussieht. So, die Figuren haben sehr wenig Schattierung, gerade in weit aufgenommenen Shots, so näher dran, ja, haben sie schon mehr Schattierung, aber gerade so in Weitaufnahmen gehen so die Haare in einer Masse unter. Das sieht so, das erinnert mich ein bisschen fast schon an Rubian-Style eigentlich, nur in Hand gezeichnet.
Es sieht aus, als hätten sie Papierstücke ausgeschnitten und übereinander gelegt, um die Figuren zu machen in den Weiteinstellungen. Ne? Das
also,
ist.
Ach, die Hintergründe sind alle richtig schön.
Atmosphäre. Aber ich habe gedacht, es wäre irgendwie mehr so Action-Thriller-mäßig, aber der Trailer verspricht mir was anderes.
Ja, ich denke schon, es wird irgendeine Form von Thriller sein. So, diese Mädels kämpfen irgendwie ums Überleben oder sonst irgendwie was da drin. Und die Protagonistin ist ja anscheinend eine Expertin, wenn es um Todesspiele geht. Aber so viel sieht man da drin auch noch nicht von diesem Trailer. Also, der hält sich auch sehr bedeckt mit Informationen.
Jo, aber das funktioniert. Jetzt bin ich neugierig.
Ich auch. Also, ich bin jetzt deutlich neugieriger als zur Ankündigung. Wie gesagt, wird gemacht bei Studio Dean unter der Regie von Takehiro Ueno. Der hat Days with My Stepsister auch unter Dean Regie geführt. Da hatte ich ja auch ganz Gutes zugehört. Jetzt bin ich auf jeden Fall interessiert. Dann gibt's einen Teaser zur zweiten Staffel von Medalist, die verspricht, dass es im Januar 2026 weitergehen wird. Also ein Jahr nach der ersten Staffel kommt auch direkt die zweite in der entsprechend gleichen Saison. Wird wieder übers Eis geschlittert.
Ist schön, dass wir überhaupt Nachfolger bekommen, ne? Ist ja kein unbedingt super erfolgreiches Genre, ne?
Ja. Und wir haben ja auch beide sehr viel Positives gehört zu dieser ersten Staffel. Bin ich sehr gespannt drauf. Will ich mir auch irgendwann mal angucken. Yes. Dann haben wir auch noch einen neuen Trailer für Obsessed Man, Turitsukare Otoko. Haben wir noch keinen offiziellen englischen Titel für. Und der verrät, dass es im japanischen Kino am 7. November starten wird. Der weirde Musical-Film über einen verliebten Mann in Italien. Sieht so toll aus. Also, wow, einfach. Wow.
Ja, irgendwie ein paar Projekte quetschen sich noch rein in dieses Jahr, ne? Das ist ja jetzt nicht mehr lang hin. Sind ja nur noch 4 Monate oder so, ne?
Ja. Gott, ich liebe alles daran. Das könnte so sehr ein Studio Figa Celsius-Film sein, aber ist es nicht. bin ich sehr gespannt. Allgemein Musical auch mehr in Anime zu sehen in letzter Zeit, irgendwie sau interessant. Ziemlich cool. Und dann haben wir noch einen ersten Trailer für Yano-kuns Ordinary Days. Ist damals angekündigt worden, zusammen mit einem Live-Action-Film. Für den Live-Action-Film gab es damals auch schon einen Trailer, für den Anime noch nicht. Da haben wir jetzt erst die ersten Bilder. Und auch das sieht ziemlich schön aus. Wird gemacht bei Studio Aijado und der Regie von Shinpei Matsuo, der dort auch schon Ascendants of a Bookworm und Kakushigoto Regie geführt hat. Das waren schon, also gerade Kakushigoto sah auch schon sehr schön aus. Und hier, ich mag auch ich mag das Charakterdesign hier halt total. Die Figuren sind so groß. So, die sind sehr in die Länge gezogen, so ein bisschen.
Sie haben viele Shoujo-Elemente, ne?
Ja.
Ja.
Aber auch mehr Oldschool, würde ich fast sagen. Sieht nicht so modern aus im Stil.
Ja, stimmt auch wieder. Aber echt, wenn ich den Trailer angucke, dann kriege ich schon irgendwie Mitleid mit den armen Mädels. Weil es scheint irgendwie ein Vollzeitjob zu sein, den davon abzuhalten, sich umzubringen.
Ja, man sieht auf jeden Fall, dass schon im Trailer, dass der Protagonist sich sehr viel verletzt und anscheinend auch fast schafft, sich mit einem Bleistift zum Bluten zu bringen.
Ja. Ah, ja. Ich bin gespannt, ob der Gag funktioniert. Vielleicht aber machen sie es gar nicht auf Gag. Irgendwie sieht dieser Trailer so eher ein auf entspannte Romanze aus.
Ne? Ja, ich finde, der hat eine sehr entspannte Stimmung, wirklich. Also, sieht so aus, als wäre das eher so ein Gag, der vielleicht nebenbei eher passiert, dass dem Protagonisten was passiert.
Nu. No. Okay.
Jo. Das hat man auch schon ein Datum. Ja, das auch im Oktober. Und wir haben noch ein paar News abseits vom Rest. Zum einen sind Bandai Namco und Sony eine strategische Business-Partnerschaft eingegangen, indem sie sich gegenseitig Shares abgekauft haben, also Aktien, beziehungsweise Sony hat 16 Millionen Bandai Namco Shares gekauft für ungefähr 68 Milliarden Yen. Das sind 2,5% an Shares von Bandai Namco. Und im Prinzip das übliche Business-Sprech. Die wollen ihre Fähigkeiten, Talente und IPs nutzen gemeinsam, um irgendwie Produkte herzustellen, bla bla bla. Bandai Namco hat ja vor allem sehr viele Merchandise-Arme. Ich könnte mir von daher vorstellen, dass die dann vielleicht Merchandise für irgendwie Aniplex-Sachen übernehmen. Und Sony macht dann vielleicht irgendwelche Anime zu irgendwelchen Bandai Namco Franchises oder so, wer weiß. Ist jetzt...
Das Einzige, was einem richtig auffällt, ist, dass es schon ein ziemlicher Batzen Geld ist, ne? Umgerechnet so 450 Millionen Euro. Es ist, ja... Also das ist nicht einfach mal so nebenbei. Was wir machen, ne? So eine kleine Zusammenarbeit. Fall, ja. Das ist schon eher so was Größeres.
Ja, ja. Damit hat Sony ja auch noch einen weiteren Schritt im Prinzip an From Software, nachdem sie Kadokawa schon eine Partnerschaft mit Kadokawa eingegangen sind. Und From Software gehört zu Kadokawa, aber Bandai Namco published die Spiele. Vielleicht ist Sony einfach nur From Software. Das ist die geheime Verschwörung hier hinten dran. die sind immer noch sauer, dass sie nach Demon's Souls From Software weggeworfen haben.
ja, das war ein Fehler.
Es ist ja auch aktuell schon so, dass die beiden eine Partnerschaft haben, auch im Videospielbereich. So Bandai Namco macht jetzt zahlreiche neue Spiele und Re-Releases von alten Sony-Marken. Unter anderem bringt Bandai Namco ja jetzt ein neues Everybody's Golf raus, was eine Sony-Marke ist eigentlich. Oder auch ein Remake zu Patapon 1 und 2 sind die Tage rausgekommen. Das ist auch eigentlich eine Sony-Marke. Das hat Bandai Namco das Remake rausgebracht. Und da war so ein PS Vita-Spiel, wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt, wo Bandai Namco Anfang diesen Jahres ein Remake zugemacht hat, was auch eine Sony-Marke war. Also so gefühlt nimmt Bandai Namco einfach alles von den ikonischen Sony-Marken, mit denen Sony irgendwie nichts macht, weil die inkompetent sind oder so. und weiß ich nicht. Wär cool, wenn wir dadurch ein Re-Release irgendwie, also einen guten Re-Release von Ape Escape bekommen würden. Dann kann das ja vielleicht Bandai Namco machen, wenn das hier Sony einfach nicht machen will.
Den ganzen schönen alten Kram rauskramen.
Sind die Eisner Awards wieder vergeben worden, die großen Comic Awards in den USA, auf die jedes Jahr auf der Comic-Con vergeben werden. Und in der Kategorie für den besten die beste US-Edition von asiatischem Material, so heißt die Kategorie, hat Taiyo Matsumotos Tokyo These Days gewonnen. Taiyo Matsumoto, der Mangaka von Sunny oder Tekken King Creed. Und soweit ich weiß, hat Michelle Arias auch quasi fast alles von ihm auch übersetzt, also auch Tekken King Creed. Und er hatte ja auch zu Tekken King Creed die Regie geführt, lustigerweise. Ist gegönnt, ist ja auch erst vor nicht allzu langer Zeit bei uns rausgekommen. Tokio dieser Tage heißt es auch bei uns in Deutschland dann. Und der Typ macht ja auch einfach nur Gutes.
Ja, ich finde es auch irgendwie lustig, dass sie im Endeffekt die Übersetzer auszeichnen hiermit, ne?
Ja.
Weil darum geht es ja.
Ja.
Weil es ist ja heutzutage weniger, dass man groß die Mangas umbastelt und umbaut, um sie für den englischen Markt anzupassen. Das war mal ein Ding, ne? Dass du dann nicht nur das umgespiegelt hast, sondern auch die ganzen, die Soundeffekte ersetzt hast und teilweise sogar Paneele umgeändert hast und Sprechblasen, um es dann dem Lesefluss besser anzupassen, wenn es nicht gepasst hat. Das ist ja alles weg. Es ist jetzt nur noch die Übersetzung, die hiermit geehrt wird.
Ja. In der Kategorie auch für besten digitalen Comic hat My Journey to Her gewonnen, beziehungsweise bei uns heißt er auch einfach Meine Reise zum Ich. Ein sehr, sehr schöner Manga über eine Mangaka, die transgender ist und ihre Reise zur Frau, zur Transfrau dokumentiert und das auch wirklich auch interessante und gute Art darstellt und zeichnet und da auch schöne Metaphern und alles sowas für liefert. Kann ich auch sehr empfehlen. Ist mir beim Lesen auch ein bisschen schwindlig geworden, weil es gibt eine Stelle, wo sie sehr, sehr im Detail drauf eingeht, wie Vaginas funktionieren und wie das dann auch für eine Transfrau funktioniert. Und das ist etwas unangenehm. Aber es ist wirklich sehr gut gemachter Manga. Kann ich auch sehr empfehlen. Ja, dann, auch nicht zu vergessen, Junji Ito ist in die Eisner Hall of Fame mit aufgenommen worden.
Juhu.
Der Horror-Mangaka schlechthin. Zusammen mit Shigeru Mizuki, der vor 10 Jahren ja leider gestorben ist, der Mangaka von Gigi no Kitaro.
Mhm.
Die sind beide dieses Jahr noch in der Hall of Fame gelandet von den Eisner Awards. Auch coole Sache.
Yeah.
Dann, koreanische Webtoon-ZeichnerInnen und Vertriebe wollen Köpfe rollen sehen. Denn die Korea Cartoonist Association und Webtoon Authors Association haben eine Petition gestartet, weil sie sehen möchten, dass der Leiter von New Rebel zu einer illegalen Webtoon, einer Webtoon-Piraterie-Seite aus Japan nach Korea abgeschoben wird oder ausgeliefert wird.
Okay.
Ja, es ist nämlich anscheinend so vorgefallen, dass dieser Besitzer von New Rebel, der hat mit New Rebel auch wirklich die größte Plattform für Webtoon-Piraterie. Macht mehr als die Hälfte aller Klicks in dem Bereich. Und ist aber kurz vor seiner Verhaftung in Korea nach Japan ausgewandert und hat 2022 geschafft, eine japanische Citizenship, eine
Staatsbürgerschaft,
japanische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Was man eigentlich nicht so leicht bekommt.
Ich mich auch frage,
wie er das geschafft hat.
Wahrscheinlich Geld.
Ja, entweder Geld, vielleicht schnell eingeheiratet oder so. Und seitdem hockt er im Prinzip in Sicherheit in Japan. Und die japanische Regierung und Polizei haben anscheinend bisher noch nicht so wirklich auf irgendwelche Kooperationsanfragen der koreanischen Regierung und Polizei geantwortet.
Puh, ne?
Ja.
Ich kann mich erinnern in der Vergangenheit, dass es immer wieder solche Figuren gab, wie zum Beispiel die Pirate Bay Begründer, ne? Die dann trotzdem irgendwann mal ausgeliefert wurden. Aber ich habe keine Ahnung, ob Japan normalerweise geht schon gegen so diese illegalen Seiten heftig vor.
Also sehr stark vor allem, ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie da ein kleines bisschen scheinheilig sind. Und solange es sie nicht angeht und ihre eigene Wirtschaft, juckt sie nicht. Es kann sein, ne?
Also der Betreiber hat anscheinend auch eine Webseite für japanische Manga.
Oh, okay, dann kann es passieren.
Ja, finde ich dann auch interessant, dass Japan da halt auch noch nichts gemacht hat, weil, wie du es gerade meintest, die gehen da eigentlich auch stark hinterher. Ob man den jetzt direkt ausliefern muss, weiß ich nicht. Kann man dann vielleicht auch in Japan verhaften. Vielleicht sagt die japanische Regierung dann aber auch, oh, brauchen wir den hier gar nicht. Wird ja in Korea gesucht. Was auch immer. Irgendeine Strafe kann man den vielleicht für dem ja schon geben, wenn er anscheinend auch so viel Traffic dann auch in der Lage ist zu generieren und damit auch Geld zu machen scheinbar. Ja.
Jo.
Aber ich sehe sowas so Piraterie sowieso immer. Nicht persönlich sehe ich es nicht so eng wie die Firmen, die glauben, sie würden da Milliarden an Euros irgendwie verlieren.
Nee, sie haben halt nicht. Ja, sie haben halt nicht alles Geld der Welt gemacht. Und das ist unverzeihlich.
Ja, und dann ist etwas ganz Interessantes diese Woche passiert. Und zwar Anime Ego hat auf YouTube Interviews hochgeladen mit zahlreichen, ja, ikonischen Leuten, gerade aus der westlichen Anime-Industrie. Lawrence Guinness von Manga Video und auch ein Andy Frame, ich glaube auch von ehemals Manga Video. Und ja, da wird halt viel so über Hintergründe gesprochen, warum teilweise Soundtracks ausgetauscht worden sind bei alten westlichen Versionen von irgendwelchen Anime. Und da extra Openings und so gemacht worden sind und welche Künstler sie so eigentlich geplant hatten und so weiter und so fort. Und eine Sache, die da auch sehr, sehr spannend dabei war, ist, dass Manga Video ursprünglich auch mal geplant hatte, Anime Co. zu produzieren. Und zwei Sachen, die hier erwähnt werden, sind ein Anime zu Wu-Tang Clan, der The Imperial Warrior gehießen hätte. Und ein Anime zu Spice Girls.
Meine Güte.
Und zu dem Spice Girls-Projekt wird in dem Video tatsächlich auch Stills gezeigt, weil das Projekt hat sich ein bisschen weiter in der Produktion gefunden und sollte von Production IG umgesetzt werden.
Lustig. Ich meine, ich glaube, Manga Entertainment hatte ein bisschen was in der Produktion von Ghost in the Shell zu tun. Oder zumindest waren sie ein bisschen mehr drin, was die Vermarktung angeht. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ja. Ansonsten, ich glaube, ja, ein paar Sachen würden mir einfallen. Ich glaube, die sind verantwortlich dafür, dass Cyber City Oedo im Englischen seinen komplett eigenen Soundtrack hat. Frag mich, ob sie das da erwähnen. Die muss ich später mal angucken.
Also wir reden hier zum Beispiel über die eigenen Soundtracks auch zu Space Pirate Cobra und Gyver. Kann sein, dass das da auch drin ist. Ich finde diese Spice Girls-Geschichte schon der Hammer. Gerade die Stills, die sie da zeigen, sehen halt auch richtig geil aus. Aber das hätte ich mir angeguckt. Es ist ja eine Hammer-Ästhetik. Also es sieht sehr stark aus nach der. Also es ist sehr stark, aber es geht schon so in die Richtung von dem zweiten Megazone to Free zum Beispiel, von der zweiten Episode.
Ein bisschen. Es hat aber auch ein wenig amerikanischen Stil drin. Ja. Ja.
Ah, die Spice Girls haben auch alle tolle Designs hier. Also das finde ich ja, also ich finde das richtig geil.
Ja. Ach ja. Ich meine, das habe ich tatsächlich mir nie wirklich reingezogen. Die vielen Projekte, die nichts geworden sind. Da gibt es bestimmt auch eine schöne Fundgrube zu. Da bin ich tatsächlich eher jahrelang Videospielen hinterhergerannt, die nichts geworden sind. Jedes Mal, wenn ich eins finde, bin ich total so, oh mein Gott, was wäre wenn? Aber ja, trotzdem, das wäre auch lustig.
Spiele zum Wu-Tang-Clan haben wir sogar tatsächlich.
Das haben wir, ja.
Und es soll ja noch ein neues kommen aktuell. Das hatten sie, glaube ich, auf der FTKili-Show gezeigt im Sommer.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Spice Girls Videogames gibt. Also wahrscheinlich so ein paar billige.
Also.
Oh ja. Gibt's eins für die PlayStation? Spice World.
Spice World tatsächlich. Von Sony selbst. Okay. Ja. Das wäre schon interessant gewesen, das zu sehen. Hätten sie mal machen sollen, Mensch.
Jo.
Ich hätt's geguckt.
Jo.
Naja. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ihr tatsächlich gucken könnt und lesen könnt zur Monatsvorschau.
Yay.
Also wenn es nicht verschoben wird, dafür keine Garantie, ne? Die Monatsvorschau ist, ich fand dieses Mal gar nicht so lang. Es liegt auch daran, dass viele Sachen jetzt in den August rein verschoben worden sind und ich diese Verschiebungen nicht immer erwähne, weil gerade wenn es halt schon mal was ist, was wir halt schon im Podcast hatten, weil dann würde ich hier noch morgen sitzen. Hm. Deswegen, alles jetzt an Neuankündigung für den August. Wir fangen an am 1. mit I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level. Kommt bei Crunchyroll raus, eine Isekai möchte ein chilliges Leben in ihrer Fantasiewelt und das Einzige, was sie für Erfahrungspunkte tötet, sind Dragon Quest Schleime, bis sie dadurch super stark geworden ist.
Ja, das war einer von diesen Entspannungsdingern. Aber passiert nicht viel.
Ja. Bisschen mehr passiert wahrscheinlich bei Ushinoko. Staffel 2 kommt am 15.08. über Peppa mit Anime raus. Diesmal geht's Krimi. Ins Theater.
Krimi und Drama.
Ja. Auch am 15. haben wir bei Hardball Films Oren High School Host Club. Die Protagonistin kommt dank Stipendium an eine Schule für Reiche und landet durch ein Missgeschick im Host Club dieser Schule, wo sie sich als Junge ausgibt und vor lauter hübschen Jungs umgeben ist.
Meine Güte, ist echt lang her, dass ich das Ding gesehen habe.
Ist auch schon lange her, dass es rausgekommen ist.
Nee.
Am 21. haben wir dann Overlord, The Sacred Kingdom über KSM Anime. Der aktuellste Film zu Overlord, eine Fortsetzung zur dritten, oder was, zur vierten? Gab es schon vier Staffeln?
Vier, ja, mehr.
Okay, dann eine Fortsetzung zur vierten Staffel. Am 29.08. haben wir dann zweimal Polyband-Anime, einmal Ghost Cat Anzu, eine französisch-japanische Koproduktion über ein Mädchen und eine menschengroße Katze, die zusammen Unsinn anstellen. Finde ich in den Trailern auch schon immer sehr schön ausgesehen, freue ich mich darauf, das anzugucken. Und was auch noch kommt, ist A Few Moments of Cheers, ein Film gemacht von einer Truppe CGI-KünstlerInnen, die über japanische Social Media bekannt geworden sind. Über einen Jungen, der Musikvideos schneidet und seine Lehrerin, die eigentlich aufgegeben hat, Musik zu machen. Sah auch sehr schön aus, bin ich auch sehr gespannt.
Yes.
Dann kommen wir zu den Manga. Am 1.8. geht's los mit noch Crunchyroll. Wer weiß, wie lange noch. einmal mit Dojinshi Desires. Ein schwuler Mann zeichnet queere Dojins und eines Tages steht auf einer Convention ein ehemaliger Klassenkamerad vor ihm, der zum Idol geworden ist.
Jo.
Dann haben wir noch Lost Lad London. Er saß zur gleichen Zeit, wenn Mord am Londoner Bürgermeister geschah, in jenem Zug, in dem es passierte, und irgendwie landete ein blutiges Messer in seinem Rucksack. Nur ein schwarzer Polizist glaubt an seine Unschuld. Debütmanga von Non-Binary-Mangaka Shima Shinya, der Werke alle einen simplen, eher westlichen Comic-Stil haben. Bin ich aber erst vor kurzem tatsächlich draufgestoßen auf Shima Shinya und die Werke von Shinya. Und die haben alle so einen fantastischen Artstyle.
Ja, sieht gut aus. So Pop-Art. Ne? Ja. Sehr cool.
Liebe ich. Ja, will ich lesen. Dann haben wir Tokyo Ghoul Gigantic. Eine 2-in-1 Neuauflage von Tokyo Ghoul. Die Geschichte eines Jungen, der widerwillend zum Ghoul wird und menschliches Blut trinken muss, um zu überleben.
Jo.
Es ist mittlerweile so alt, dass wir einen Re-Release davon machen können. Am 5.8. bei Egmont gibt's Bungo Stray Dogs Dazai Chuya Age 15 über Egmont Manga. Ein Prequel zu Bungo Stray Dogs, was sogar noch vor der eigentlichen Vorgeschichte, die bereits im Hauptmanga erzählt wird, spielt. Am 7. geht's weiter mit Manga Cult. Da haben wir einmal die Tagebücher einer Apothekerin. Während die deutsche Übersetzung der Light Novel durch JNC Nina schon digital seit einem Jahr läuft, bringt Manga Cult den Spaß jetzt ins Bücherregal. Das heißt, wer es physisch haben möchte, kann sich das jetzt halt holen. Dann haben wir noch Happy Sugar Life. Die Protagonistin verliebt sich in ein kleines Mädchen und bringt deren Eltern um, um ein gemeinsames Leben zu schaffen. Sie schafft jeden aus dem Weg, der ihren Frieden stört. Hatte ich die Anime-Adaption zugeguckt, ist halt sehr, sehr edgy.
Sehr kantig. Also mit dem richtigen Humor könntest du was Dämliches draus machen, aber wenn es sich ernst nimmt, weiß ich auch nicht.
Es nimmt sich ernst, ja.
Nee.
Dann haben wir auch noch Ibizu. Ein Geistermädchen umgeben von Müll und gekleidet in einem Gothic-Lolita-Outfit sucht den Protagonisten heim. zumindest. Also sieht zumindest cool aus, die Protagonistin. Das Design gefällt mir.
Ja.
Und dann haben wir noch Rainbow. In Japans Nachkriegszeit befindet sich eine Truppe traumatisierter Jungen in einem der härtesten Gefängnisse des Landes.
Oh, da gab's mal ein Anime dazu, yes. Oder?
Ja. Von Madhouse. Ist auch schon wieder etwas alt. Ich glaube 2006 oder so kam da raus. Ja, Rainbow hatte ich damals auch geguckt. Ist so eine. Also, ich finde, das ist irgendwo so zwischen tatsächlich interessant und sagt was aus und Edgelord.
Ja, okay.
So irgendwo dazwischen. und dann haben wir noch einmal Manhwa Kult mit My Reason to Die. Die Protagonistin wollte eigentlich Taekwondo-Weltmeisterin werden, dann brach sie sich das Bein. Kurz danach trifft sie einen jungen, rebellischen Mann und verliebt sich in ihn. Ein Auf und Ab im Leben.
Drama.
Am 11. haben wir Neustarts bei Ultraverse. Einmal mit Claris, Gefangene im Winterpalast. Claris ist 9 Jahre alt und die letzte Überlebende des Königshauses. Der Herzog, der die Macht an sich gerissen hat, hält sie bis zu ihrem 18. Geburtstag gefangen, um sie dann zu exekutieren. Claris versucht natürlich, das zu verhindern.
Ja, es hört sich aber auch so an, als würde sie nur am Leben lassen, damit die Geschichte stattfinden kann.
Ja. Eigentlich weiß ich auch nicht, warum man. Also, man kann auch einen 9-Jährigen exekutieren, ne? Wenn man schon Leute umbringt, kann man jetzt beim Alter auch keinen Unterschied mehr machen.
Ich meine, wir könnten ja glauben, dass er Skrupel hat, aber. Naja, wer weiß.
Wir haben auch noch Der Wolf und die Streunerin. Protagonistin ist weise und zieht nach Tokio, wo sie zusammenbricht und ein Punkrocker sie bei sich aufnimmt.
Mei. Das ist irgendwie arg klassisch, ne?
Es ist sehr klassisch, toxic Shoujo-Romanze. Ja, dann haben wir auch noch Re-Kervin oder Servin. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist ein komischer Titel. Von dem Mangaka von dem Badminton-Drama Hanebado. Ihr Königreich fällt und ein Drache wird beschworen, den die Protagonistin, den die Prinzessin nur aufhalten kann, indem sie ihre Erinnerung an ihren Vater tilgt. Zusammen mit dem nun kronlosen Mann, an den sie sich nicht mehr erinnern kann, zieht sie durchs Land.
Boah, okay. Und auch das Design von dem Cover. Das sieht ja gut auf Fantasy aus.
Klingt tatsächlich sehr interessant. Ich finde auch, ja, das Cover, also ne, mit diesem wirklich hoffnungslosen Mann, den man dann da sieht, mit seiner Tochter, die sich jetzt nicht mehr an ihn erinnern kann oder auch irgendwie Pfeile in sich stecken hat. Also, ja, sieht nach auch vor allem düsterer Fantasy aus.
Jo.
Am 11. haben wir noch Paper Toons, einmal mit Das Elixier der Sonne. Weil sie ohne Heilkräfte im Volk von Heilern geboren wird, wird sie ausgestoßen und einem tyrannischen Herrscher als Konkubine angeboten. Doch gegenseitig können sie sich fixen.
Hey, yo, Romanz am Hof. Nee, nee.
Und dann haben wir noch Lost in the Cloud. Junge 1 macht heimlich sehr viele Fotos von Junge 2. Junge 3 entdeckt irgendwie den Cloud-Speicher von Junge 1 und verspricht nichts zu erzählen. Doch Junge 3 ist genauso obsessiv in Junge 1 verliebt wie Junge 1 und Junge 2.
Yo, lauter Besessene.
Ich komme jetzt erst drauf, dass das wahrscheinlich Lost in the Cloud heißt wegen dem Cloud-Speicher. So, dann haben wir am 13. Tokyo Pop. Einmal mit Bad Boy Yagami, eine 2-in-1-Version. Protagonistin mag keine arroganten Schönlinge, soll aber ihre beste Freundin mit einem jener verkuppeln. Nur spricht sie versehentlich dessen Zwillingsbruder an und der schlägt der Protagonistin vor, dass die beiden faken sollen, ein Pärchen zu sein, damit er keine Mädchen mehr abwimmeln muss.
Okay, also Zeichenstil ist sehr klassisch Shoujo. Geschichte ist auch irgendwie aus den Gott, das ist doch original ein Ding aus den 2000ern, oder? Oder ist das brandneu?
Das ist tatsächlich auch gar nicht so alt. Das Original, hatte ich nachgeguckt, war, glaube ich, 2016.
Okay. Jo, das ist ein Flashback.
Dann haben wir Room Service. Ein 7-Sterne-Hotel. Gibt es so viele Sterne überhaupt?
Nee.
Es geht auch nur bis 5, oder?
Ja.
ein 7-Sterne-Hotel, was in einem geheimen Zimmer mächtigen PolitikerInnen und CEOs alle sexuellen Fantasien erfüllt. Vom Chef-Concierge höchstpersönlich.
Gute Güte.
Yes, wer es mal wieder kinky haben möchte. Und dann haben wir noch Stunts, The Ninth Ghost. Protagonist wird Teil des NYPD zur gleichen Zeit, in der ein Serienkiller sein Unwesen treibt, der es ausschließlich auf Cops abgesehen hat.
Ja, so ein typischer Polizeithriller. Was heißt typisch? Eher sind die untypisch. Ich meine, wie viele
Polizeithriller? Manche ein bisschen untypischer, ja.
Ja, ja.
Gerade, dass sie auch in den in USA spielen.
Ja.
So, beim 13. haben wir auch noch einmal Löwe-Manga mit Du lässt mich zittern. Da habe ich die Beschreibung einfach von Löwe-Manga übernommen, weil die ist kurz und sagt alles aus. Du lässt mich zittern ist eine bewegende Liebesgeschichte zwischen einem jungen Mann mit einer Angststörung und seinem homosexuellen Kollegen, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung in der Firma gemobbt wird.
Ja, also zwei ziemlich gezeichnete Leute, die sich zusammenraufen.
Ja, und sieht auch sehr schön gezeichnet aus. Dann haben wir am 26. noch Panini. Einmal mit All of Us Are Dead. Ein etwas älterer Webtoon über eine Zombie-Apokalypse, spezifisch in einer Highschool. Ist tatsächlich, glaube ich, 2009 rausgekommen, der Webtoon. Also ist damit noch etwas vor dem aktuellen Webtoon-Craze.
Ja, deswegen hat es noch einen kurzen, coolen Titel.
Dann haben wir noch am 26. Liebe auf der Zungenspitze. Und da muss ich einfach die Beschreibung von Amazon vorlesen, weil das ist so wild, dass ich das nicht habe zusammenfassen können. Willkommen im Cakeverse. Hier werden die Menschen in Gabeln, Forks und Torten Cakes eingeteilt. Tatsunari ist eine Gabel, die ihren Geschmack für Menschen verloren hat, außer für Kuchen. Naruya ist ein Kuchen, der besonders auf Gabeln abfährt. Ja.
Okay. Ist das jetzt eine Parodie von dem Omaverse-Unsinn oder nimmt sich das bitter ernst? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren.
Ich weiß es auch nicht. Das klingt aber sehr lustig. Ja, dann haben wir noch Man of Rust. Es gibt einen sechsten Sinn, mit dem die Menschen ihren Platz in der natürlichen Ordnung spüren können und daraus Kraft schöpfen können. Aber es gibt auch Menschen, die diesen Sinn nicht haben und deswegen ausgestoßen werden. Wie der Protagonist, der findet halt stattdessen einen Tetsujin, also einen Eisengigantin.
Oh, das ist ein bisschen wild, ein bisschen wirr.
Ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, ich habe mehrere Beschreibungen auf zahlreichen Webseiten irgendwie dazu durchlesen müssen, um mir irgendwie ein Bild machen zu können, um was es da jetzt wirklich geht.
Aber ich denke mal, es wird düsterer Superheld sein, oder?
Ja, so klang es auf jeden Fall. So mit so einer Geschichte von halt Aufsteigen, so fängt unten im Müllberg an quasi und kämpft sich hoch.
Mhm.
Und dann haben wir noch Nana. Eine Neuausgabe von Ayasawas Klassiker über zwei junge Frauen mit demselben Namen, Musik und Liebe.
Okay, keine 2-in-1-Fassung, ha? Huh?
Nein, tatsächlich ganz normal.
Ja, nee, das ist, Nana ist Schmerz. Es war mal ein sehr, sehr schöner Schmerz, aber seit vielen Jahren ist die Serie unvollendet und wahrscheinlich wird die Zeichnerin nie wieder anfangen, daran zu arbeiten.
Ja, die hat doch irgendwas, ne, glaube ich, irgendeine Verletzung oder sowas.
Ich weiß es nicht mehr genau, hundertprozentig, aber sie hat auf jeden Fall körperliche Beschwerden.
Ja. Ja, sowas ist immer extrem schade, vor allem wenn es die richtig, richtig guten Werke betrifft.
Mhm.
Ich meine, es ist schade für alle, weil wir wollen natürlich, dass keinem Mangaka irgendwas zustößt und die weiter ihre Leidenschaft ausleben können, aber gerade bei den richtig tollen Titeln, die eine große Leserschaft gewinnen, die dann einfach unverändert zu sehen, tut schon weh.
Ja. Na, wenigstens ist sie nicht komplett, wie heißt es nochmal, aus dem Geschäft raus. Sie macht schon noch Zeichnungen, aber
Kunstausstellung vor allem, glaube ich, ja.
Ja, ja. Aber keine Manga mehr im Moment.
Ja, zumindest bei Nana hat man auch mit 21 Bänden einiges dann zu lesen.
Ja, es ist eine Wahnsinnsgeschichte, nur halt ohne Ende.
Ja. So ist das Leben halt. Das ist eine Metapher fürs Leben.
Ha.
Ja, haben wir's. Sind wir durch.
Yes.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's natürlich jeden Mittwoch einmal Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan oder jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Ja, wir haben mal jetzt Feierabend. Tschüssikowski. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.